Einerseits bist du zu mir gekommen, damit ich in dieser Mordsache etwas unternehme. Andererseits hast du mir das Wesentliche verschwiegen. Ich frage mich, was für hübsche Überraschungen noch auf mich warten, warf ich ihm zähneknirschend vor.
Das Wesentliche, das Wesentliche. Herr im Himmel, wer hätte denn je daran gedacht? Diese Claudandus-Schose ist nichts weiter als so eine Art Zeitvertreib, ein bisschen Nervenkitzel oder Mutprobe. Nenn es, wie du willst, scheiße, ja, was hat das Ganze mit dem verrückten Nackenbeißer zu tun?
Ich war kurz davor, vor Wut zu explodieren. Stellte er sich absichtlich so blöd an? Natürlich gar nichts, du Idiot. Die ganze Mischpoke rottet sich zusammen, um sich in einen gewaltgeladenen Rauschzustand zu steigern, in dessen Verlauf wer weiß, was für abartige Dinge passieren oder passieren können. Aber mit Morden hat das alles selbstverständlich überhaupt nichts zu tun. Du hast mich angelogen, Blaubart. Vielmehr hast du mir bedeutsame Informationen vorenthalten. Und das weißt du ganz genau, mein Freund. Warum du es allerdings getan hast, gibt mir immer noch Rätsel auf.
Nun ja, ich dachte, es wäre vielleicht nicht so wichtig,
druckste er verlegen. Nicht so wichtig? Wenn es um die Aufklärung eines derart diffizilen Falles geht, ist jedes Detail wichtig, Blaubart. Jedes! Jede Kleinigkeit kann unter Umständen unvorhergesehen an Bedeutung gewinnen. Und merk dir eins für die Zukunft. Entweder du spielst ein ehrliches Spiel mit mir, oder wir spielen überhaupt nicht miteinander. Die aufgehende Sonne tauchte die Dachlandschaft jetzt in ein sattes Orange. Die Luft war klar und frisch, so dass das Sonnenlicht uns zu blenden begann. Während wir wieder das gustavliche Anwesen ansteuerten, packte der mühsam neben mir herhumpelnde Blaubart so richtig aus. Die Sekte existiere schon seit einigen Jahren, über die Hintergründe ihrer Entstehung war so gut wie nichts bekannt. Fest stand nur, dass Joker, der greise Zeremonienmeister, als erster angefangen hatte, die Lehre vom schmerzerfüllten Claudandus zu verbreiten. Im Lauf der Jahre hatte er für seine Sache immer mehr Anhänger gefunden und am Ende machten fast alle mit, ohne sich so richtig den Grund dafür erklären zu können. Wie Felicitas schon treffend gemutmaßt hatte, entsprang es wohl einem starken Bedürfnis nach Religiosität, Geborgenheit und einer gehörigen Portion Action. Außer diesen merkwürdigen Stromexzessen, die nach und nach Teil des Rituals geworden waren, war Blaubart während der Sitzung nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Wenn man einmal davon absah, dass die ganze Angelegenheit an sich schon außergewöhnlich war. Auch das Argument, der chemische Geruch, der von den verrotteten Räumlichkeiten ausging, würde unter Umständen eine nachhaltige, aggressionsfördernde Wirkung auf die Sektenmitglieder ausüben, ließ Blaubart nicht gelten. Er jedenfalls, so meinte er, sei nach dem Spuk stets abgeschlafft, gedankenleer, ja, schläfrig gewesen statt aggressiv. Und wer Claudandus in Wirklichkeit gewesen war, wusste er ebenfalls nicht. Dies alles beruhigte mich in keiner Weise. Er wollte nun sein Versprechen vom vorigen Tag einlösen und mich mit dem anderen Klugscheißer bekannt machen. Die Begegnung mit dem anderen Klugscheißer übertraf bei weitem alle Verheißungen. Ich bin mir allzu sehr im Klaren darüber, dass an der Wiedergabe dessen, was jetzt folgt, viele zu Recht zweifeln werden. Denn hätte ich das Ganze nicht mit eigenen Augen gesehen, würde ich ehrlich gesagt selbst nicht dran glauben. Blaubart führte mich zu einem von allen Seiten mit Kletterpflanzen überwachsenen Altbau, der im entferntesten und verborgensten Winkel des Reviers lag. Das Knusperhäuschen sah jedoch von innen wie der Wunschtraum eines dynamischen Jungmanagers aus, der davon besessen ist, einmal so wie diese schon inflationären Beverly Hills VIPs zu wohnen, die uns alle naselang von der Mattscheibe entgegengrinsen. Ein bis zur Schmerzgrenze durchgestyltes Miniaturchalet, das der arrivierte Innenarchitekt seiner Familie empfiehlt. Das hervorstechende Charakteristikum dieses Hauses war die Leere. Das Hauptmerkmal eines jeden Raumes war entweder ein unerschwinglicher Teppichboden oder spiegelblanker weißer Marmor. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände waren äußerst spärlich darauf verteilt, wie bei einer Ausstellung. Durch die angelehnte Haustür waren Blaubart und ich vom Garten direkt ins Wohnzimmer gelangt, in dem sich lediglich eine schwere Lederliege und eine CD-Player-Anlage plus ein Satz Klassik-CDs befanden. »Äußerst beeindruckend«, sagte ich. »Sind wir hier im Hause eines Kunstprofessors?«
»Scheiße, das weiß ich auch nicht so genau.«
Er überlegte angestrengt.
»Ich glaube, der Bursche, dem dieser Kasten gehört, macht irgendwas mit Wissenschaft, Mathematik, Biologie oder Parapsychologie, was der Teufel.«
Wir wandelten über Teppichboden und Marmor, Marmor und Teppichboden und immer so weiter, bis uns regelrecht schlecht wurde von all den letzten Schreien aus der Wunderwelt der hypermodernen Inneneinrichtung. Dann endlich fanden wir das Objekt unserer Suche. Und diese Begegnung setzte dem Unternehmen Klugscheißer in der Tat die Krone auf. Als wir das im ersten Stockwerk gelegene Arbeitszimmer betraten, fiel er mir erst gar nicht auf, da das Wandgemälde auf der rechten Seite meine Aufmerksamkeit mehr in Anspruch nahm. Das riesige Bild stellte einen breitschultrigen und ziemlich behäbigen Mitvierziger mit großem Kopf, hoher Stirn und einer goldenen Brille vor den freundlichen und doch durchdringenden blauen Augen dar. Sein Blick verriet Intelligenz und Neugier, und in den Winkeln seines festen Mundes schien Schalkhaftigkeit zu spielen. Er trug die Zivilkleidung eines Ordenspriesters, einen schwarzen, weiten Gehrock und Hosen, die in hohen, festen Röhrenstiefeln steckten. Er stand inmitten von irgendwelchen undefinierbaren Pflanzen, deren Äste und Blätter ihn schon derart eingehüllt hatten, dass der Eindruck entstand, als wüchse er aus all diesem Grün selbst wie eine Pflanze hervor. Unten an der Ecke des Gemäldes stand in edler, geschwungener Handschrift geschrieben: Gregor Johann Mendel. Vielleicht war der Hausherr ein religiöser Mensch, oder das Bild stellte einfach einen Verwandten, wahrscheinlich seinen Vater, dar. Mein Blick driftete vom Wandgemälde ab und fixierte den Computer auf dem gläsernen Schreibtisch, vor dessen Farbmonitor unser Freund saß. Im ersten Moment dachte ich, er wäre dort eingeschlafen. Aber dann sah ich, wie er die rechte Vorderpfote bewegte und ganz flink die Tastatur bediente. Es war einfach unfassbar. Am Ende hatte dieser Typ den letzten Börsenkrach verursacht. Ich hatte schon die bizarrsten Histörchen über unser Volk gehört, doch dieses Bild war einfach absurd. Wieder die Natur, noch schlimmer. Wieder Brems Tierleben. Während ich noch damit beschäftigt war, vor Verblüffung meinen Atem anzuhalten, drehte er sich vom Bildschirm weg und blinzelte uns lächelnd zu. »Herzlich willkommen, meine lieben Freunde«, begrüßte er uns überschwänglich. »Ich habe mich schon gewundert, wo ihr bleibt. Blaubart erzählte mir...« Er bemerkte meinen verwunderten Blick und schüttelte schmunzelnd den Kopf. »Oh, ihr habt mich bei meiner Spielerei ertappt. Nun, die Errungenschaften der Mikroelektronik haben der Welt den allerbösesten Bann auferlegt. Du sollst spielen, bis du daran zugrunde gehst. Also, lasst euch in Zukunft von stolzen Computerbesitzern nicht erzählen, dass sie diese Wundermaschine aus rein rationalen Gründen bräuchten. Die meiste Zeit wird mit den Dingern gespielt. Ich bin keine Ausnahme.« Ich konnte nicht genau bestimmen, was es war, aber er machte auf mich irgendwie den Eindruck, als sei er, naja, wie ein grobes Kinderpuzzle aus verschiedenen Stücken zusammengesetzt, die nicht so richtig miteinander harmonisieren wollten. Vielleicht lag dieser Eindruck ja an seinem Alter, denn er befand sich bereits auf der Vorstufe zum Greisentum. Aber vielleicht hatte man wie mit Felicitas auch mit ihm früher einmal etwas Furchtbares angestellt.
»Also dieser Bursche hier ist Francis und der Schlaumeier da drüben heißt Pascal«, stellte uns Blaubart vor. Er sprang vom Schreibtisch herunter und kam auf uns zu, so dass ich einen Blick auf den Monitor erhaschen konnte. Doch außer der unleserlichen Kryptographie eines Textes, in den einige bunte Grafiken gewoben waren, konnte ich nichts erkennen. »Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dich kennenzulernen, Francis«, sagte Pascal in seiner nervtötenden Herzlichkeit und machte vor uns Halt. »Darf ich euch beiden vielleicht eine Kleinigkeit anbieten? Ich habe hier Latzikatz mit Kram.«
Oh, danke, wir haben schon gegessen.
Diese Höflichkeitssaldo Motali gingen mir langsam auf den Geist.
Also ich persönlich hätte gegen ein Häppchen nichts einzuwenden. Heute Morgen hatte ich irgendwie keinen rechten Appetit und das Zeug rutschte nicht so glatt rein, falls ihr versteht, was ich meine.
Blaubart glotzte mit seinem unversehrten Auge betreten vor sich hin, wobei er mich aus dem Augenwinkel stumm um Verständnis bat.
»Aber selbstverständlich, mein lieber Blaubart. Appetitlosigkeit ist eine ernstzunehmende Angelegenheit. Es wäre vielleicht ratsam, wenn du dich einer medizinischen Untersuchung unterziehen würdest. Mit solchen kleinen Beschwerden kann man nicht vorsichtig genug sein.«
»Oh, nein, nein«,
beschwichtigte Blaubart.
»War nur so eine, wie sagt man so schön, so eine Unpässlichkeit. Ich glaube, ich werde mich sofort wieder besser fühlen, wenn ich was zwischen die Kiemen kriege.«
»Ja, ja, nur zu. Das Latzikatz steht in der Küche.«
Zuvorkommend, wie er nun mal war, wollte er uns dorthin führen. Doch als Blaubart, wie auf ein Stichwort schon in Richtung Küche vorgehumpelt war, versperrte ich dem Computerspezialisten rasch den Weg.
»Entschuldige, Pascal, aber ich hätte mir nicht mal im Traum einfallen lassen, dass auch einer von uns so ein Gerät bedienen könnte. Würdest du es mir vielleicht vorführen?«
Auf seinem Gesicht breitete sich ein begeistertes Lächeln aus. Der Knabe war die Liebenswürdigkeit in Person.
»Aber klar, Francis, nichts lieber als das. Wenn du möchtest, kann ich's dir sogar beibringen. Übrigens hat Blaubart viel von dir erzählt. Nur Gutes natürlich. Deine Bemühungen, dem Morden im Distrikt ein Ende zu setzen, finde ich einfach beispielhaft. Auch ich versuche auf meine bescheidene Art, diesem grausamen Schlechter auf die Schliche zu kommen. Ich glaube, mit vereinten Kräften könnten wir ihm das Handwerk legen. Hier siehst du, wie die Methode funktioniert.« Wir sprangen auf den Schreibtisch und stellten uns vor den Monitor, der auf dem Rechner drauf stand. Der Hausherr hatte sich auch hierbei nicht lumpen lassen. Das Ding war tatsächlich ein IBM-Gerät. Bei dem Text auf dem Bildschirm handelte es sich offenbar um einen wissenschaftlichen Essay, denn schon nach dem Lesen der ersten Zeile verflüchtete sich meine Konzentration wie aus dem Flakon entwichen Parfum.
»Mein Herrchen ahnt natürlich nicht, dass ich in seiner Abwesenheit mit seinem Arbeitsgerät spiele, aber er ist den ganzen Tag nicht zu Hause und es kann hier verdammt langweilig werden. Das kannst du mir glauben. In meinem Alter verspürt man auch wenig Lust, da draußen herumzustreuen.«
Noch einer, dem es vor da draußen graute. Es lebten lauter Mönche in dieser Gegend. Oh, verständlich, wenn man bedachte, dass da draußen unter der Schirmherrschaft von Bruder Amok stand.
»Das ist ja eine unglaubliche Sache, Pascal. Wie um alles in der Welt hast du das gelernt?«
»Na, ganz einfach. Die Programmierbücher meines Lebensgefährten fliegen immer irgendwo in diesem Arbeitszimmer herum. Ich schaue einfach hinein und bringe mir das Zeug selber bei. Die Disketten klaue ich von ihm und hinter seinem Rücken habe ich sogar den Kasten manipuliert und auf der Harddisk geheime Dateien eröffnet.«
»Moment, Moment, nicht so schnell«, protestierte ich.
»Wenn dir etwas daran liegt, dass man dir weiterhin zuhört, musst du langsamer sprechen.«
»Programmierbücher? Disketten? Harddisk? Das alles hört sich für mich wie Arabisch an.«
Er grinste beschämt.
»Ja, ja. Der alte Pascal redet sich das Maul franselig, wenn der Tag lang ist. Vor allem viel dummes Zeug. Das ist wohl das Alter. Man quatscht sich die Einsamkeit aus dem Rachen. Doch keine Sorge, Francis, ich werde dir alles beibringen. Denn es ist wirklich sehr einfach, weil es logisch ist. Und in deinen Augen lese ich, dass du der geborene Logiker bist.«
»Aber ich wünschte, mein logisches Genie würde mir bei der Aufklärung der Mordserie weiterhelfen. Doch trotz der zahlreichen Hinweise und Indizien, die ich in der Zwischenzeit sammeln konnte, bin ich so schlau wie zuvor.«
Womit wir wieder beim Thema wären. Pascal berührte einen der Funktionsknöpfe, die sich am oberen Teil der Tastatur befanden. Daraufhin verfinsterte sich der Bildschirm von oben abwärts, bis er vollkommen schwarz war. Dann tauchte in dieser Schwärze eine Liste auf, die eine Unmenge von römisch nummerierten Titeln enthielt. Ganz oben stand die Überschrift der Liste.
»Felidae.
Weißt du, was dieses Wort bedeutet?« fragte Pascal.
»Natürlich«, entgegnete ich.
»Es ist der wissenschaftliche Überbegriff für unsere Art.«
Pascal bekam einen entrückten Blick, als schaue er in jene geheimnisumwobene Urzeit.
»Felidae.
hauchte er fast schmachtend. »Die Evolution hat eine erstaunliche Vielzahl von Lebewesen hervorgebracht. Mehr als 1 Million Tierarten leben heutzutage auf der Erde. Aber keine nötigt einem mehr Respekt und Bewunderung ab als die Felidae. Obwohl sie nur etwa 40 Unterarten umfasst, gehören ihr die absolut faszinierendsten Geschöpfe an. Wenn es auch noch so abgedroschen klingt, ein Wunder der Natur. Aber was beinhaltet diese Liste, Pascal? Betreibst du mit dem Computer Ahnenforschung? Und was hat das alles mit den Morden zu tun?« Er lächelte spitzbübisch. »Geduld, junger Freund, ein wenig Geduld.« Mit Hilfe einer Taste ließ er die einzelnen Punkte der Liste der Reihe nach hell aufleuchten, bis er den Titel »Gemeinschaft« erreichte und dann eine andere Taste drückte. Die Liste verschwand und zum Vorschein kam nun ein umfangreiches Verzeichnis von Namen, unter denen jeweils ein etwa halbseitiger Text beigefügt war. »Dies hier ist die detaillierte Aufstellung der Mitglieder unserer Gemeinschaft, der Bewohner unseres Distriktes«, erklärte Pascal. »Jeder Artgenosse ist nach Name, Alter, Geschlecht, Rasse, Feldzeichnung, Familie, Halter, Charaktereigenschaft, hervorstechenden Merkmalen, gesundheitlichem Zustand und so weiter und so fort registriert. Insbesondere sind die vielfältigen Beziehungen zwischen den einzelnen Artgenossen dokumentiert, die ein kompliziertes Such- und Zuordnungssystem auf wichtige Zusammenhänge bringt. Da fällt mir ein, dass ich dich auch noch eintragen muss. Insgesamt sind hier ca. 200 Brüder und Schwestern erfasst. Ich habe die Liste am Anfang meines Computerkurses aufgestellt, damit ich anhand des unübersichtlichen Materials die Funktionen dieses Datenverwaltungsprogramms ausprobieren konnte. Nur so aus Jux sozusagen. Inzwischen hat sie allerdings eine vollkommen neue Bedeutung erlangt.« Er berührte eine neue Taste, worauf rechts oben ein kleines, blinkendes Fragezeichen erschien. Pascal tippte daneben das Wort »Mord« ein. Der Kasten gab stöhnende Geräusche von sich, schob die Liste im Schnelldurchlauf rauf und runter, bis er schließlich bei dem Namen »Atlas« stoppte. Diesen und die dazugehörigen Daten schwarz umrahmte, sie blutrot unterlegte und ganz unten mit einem dicken, schwarzen Kreuz versah. »Atlas war der Erste, der dem schwarzen Mann ins Netz ging. Er war ein kleiner Casanova, jung, unbeschwert, trug nichts als einen unersättlichen Hunger nach Leben und Liebe in sich. Unwahrscheinlich, dass er sich jemals irgendwelche Feinde gemacht hat. Er war zwar unkastriert, so dass er den Revierchefs gelegentlich in die Quere kommen musste, doch wie alle Unkastrierten hatte er zu Territorialansprüchen eine großzügige Einstellung.« »Wusstest du, dass sämtliche Opfer zum Zeitpunkt ihrer...« »Ja, sie waren alle zum Zeitpunkt ihrer Ermordung verliebt. Also hinter einem rolligen Weibchen her. Das ist wohl die einzige Gemeinsamkeit zwischen ihnen, wenn man davon absieht, dass sie alle Männchen waren und dass zwischen ihren Familien Querverbindungen existieren. Aber lassen wir das vorläufig so im Raum stehen.« Wieder bediente er seine magischen Tasten und wieder erschien ein mit einem Kreuz versehener Name. »Zweites Opfer? Tom-Tom. Ein neurotisches Vieh. Litt fortwährend an Verfolgungswahn, extrem scheu und ziemlich lebensuntüchtig. Früher oder später hätte er ohnehin ein schlimmes Ende gefunden. Leiche Nummer 3? Namenloser Artgenosse, wahrscheinlich ein obdachloser Streuner, der jeden Tag das Revier wechselte. Stark anzunehmen, dass er von mildtätigen Gaben und aus der Mülltonne lebte. Reiner Zufall, dass seine Frühlingsgefühle ausgerechnet in unserem Distrikt ausbrachen. Der vierte Tote war Sascha. Er war fast noch ein Kind. Höchstwahrscheinlich wurde er erst ein paar Wochen vor dem finalen Nackenbiss so richtig geschlechtsreif. Besonderes Kennzeichen? Zu jung zum Sterben. Der fünfte in der Runde ist schließlich die Purple. Blaubart erzählte mir, dass du dich über ihn bereits informiert hast. Hätte nicht gedacht, dass in diesem Herrn Saubermann ein heimlicher Genießer steckte.« »Ich habe eine Idee«, sagte ich. »Befiehl dem Computer, die Rassen der Mordopfer herauszusuchen.« »Nicht schlecht«, freute sich Pascal. Er war jetzt in seinem Element. Das Vergnügen darüber, endlich einen ebenso enthusiastischen Mitspieler gefunden zu haben, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Obwohl er die Antworten schon kannte, weil er die Daten ja selbst eingegeben hatte, huschte seine Pfote mit rasender Geschwindigkeit über die Tastatur. Nach wenigen Sekunden servierte uns der Computer das Ergebnis, welches oben in einem gelben Kästchen aufleuchtete. Name? Atlas. Rasse? Europäisch Kurzhaar. Name? TomTom. Rasse? Europäisch Kurzhaar. Name? Felidae X. Rasse? Europäisch Kurzhaar. Name? Sascha. Europäisch Kurzhaar. Name? Deep Purple. Europäisch Kurzhaar.
Alle fünf keine besonders vornehmen Vertreter von Felidae, schmunzelte Pascal. Aber immerhin noch eine weitere Gemeinsamkeit, entgegnete ich trotzig.
Das, lieber Freund, beweist gar nichts, weil es sich bei der Europäisch Kurzhaar um die verbreitetste Rasse auf der ganzen Welt handelt. Ich möchte es mal so ausdrücken. Die Europäisch Kurzhaar ist unsere Standardausführung. Ich schätze, 70% des Distriktes gehören dieser Art an. Er hatte recht. Doch mein Instinkt sagte mir, dass auch an meiner Theorie etwas dran sein musste.
Merkwürdig ist es trotzdem, alle Opfer männlich, brünstig und europäisch Kurzhaar.
Nein, nicht alle. Sein Gesicht verfinsterte sich mit einem Mal. Aus den lächelnden Augen verschwand jede Heiterkeit. Ich bin nämlich noch nicht dazu gekommen, das sechste Opfer einzutragen.
Was für ein sechstes Opfer?
Ich verstand gar nichts mehr. Sollte mir Blaubart schon wieder etwas verschwiegen haben? Ohne mir eine Antwort zu geben, bediente Pascal erneut ein paar Tasten. Der Computer suchte eine Weile und spuckte dann die Liste der Artgenossen aus, deren Namen mit F anfing. Ein schrecklicher Gedanke begann in meinem Kopf zu rumoren. Doch ich wollte lieber sterben, als diesen zu Ende zu denken. Nein, diese Vorstellung war einfach absurd. Denn sie stellte jede Logik auf eine perverse Art auf den Kopf. Das Grauen folgte auf der Stelle. Pascal hielt die kontinuierlich nach oben rollende Liste bei den Namen Felicitas an und begann diese Einheit mit Hilfe der Tasten rot zu färben.
Felicitas!
Ich lachte hysterisch. Pascal verzog keine Miene und fuhr bedächtig mit seiner Arbeit fort.
Ja, leider auch Felicitas.
Nein, nein, Pascal, das ist unmöglich. Du bringst da einiges durcheinander. Ich habe noch vor einer halben Stunde mit ihr gesprochen. Sie schien mir sehr lebendig.
Man hat es mir aber erzählt, kurz bevor du und Blaubart gekommen seid.
Wer hat es dir erzählt?
Agathe. Sie ist eine Streunerin und kommt viel herum.
Ja, und warum hast du mich nicht gleich davon unterrichtet?
Ich wollte unsere erste Begegnung nicht mit solch einer grausamen Nachricht eröffnen.
Aber wann? Und wie?
Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das offene Dachfenster. Ihr Besitzer hatte mit mir gemeinsam die Wohnung verlassen, um seine morgendlichen Besorgungen zu erledigen. Danach war sie ganz allein gewesen. Plötzlich schossen mir die Tränen in die Augen.
Warum? Weshalb? Was für einen Grund gab es, diese ohnehin schon genug misshandelte, armselige Kreatur umzubringen?
Ich sprang vom Tisch hinunter und rannte aus dem Haus. Draußen übermannte mich das irrationale Gefühl, dass Pascals Worte nicht wahr seien. Er hatte eine andere Felicitas gemeint. Ja, ja, so musste es sein. Ich hatte die Macht, den Lauf der Welt rückgängig zu machen, wenn ich mich nur mit eigenen Augen von Felicitas Existenz überzeugen würde. Ich lief kopflos auf den Gartenmauern entlang. Meine Augen suchten verzweifelt nach einer Aufstiegsmöglichkeit zu den Dächern. Alles um mich herum, so schien mir, wirbelte an mir vorbei wie abgerissene Kalenderblätter, die man in die Luft geschleudert hatte. Dort! Eine Feuerleiter! Ich hetzte sie hinauf und befand mich total außer Atem wieder in der Dachlandschaft. Keine Pause jetzt! Ich musste sie sehen, musste sie unbedingt sehen, denn sie war nicht tot! Dieser Gedanke in meinem Kopf wurde immer mehr zu einer schizophrenen Gewissheit. Endlich erreichte ich das Dachfenster, das immer noch offen stand. Mit wild klopfendem Herzen steckte ich meinen Kopf durch das Fenster und blickte hinab.
Es war wie eine Szene in einem Horrorfilm. Der adelige Opa saß auf dem Schaukelstuhl und weinte sich die Augen aus dem Gesicht. Vor seinen Füßen Felicitas. Der Kopf vom Körper fast vollständig abgetrennt. Der Mörder hatte diesmal mit besonders drastischer Brutalität zugeschlagen. Denn er hatte nicht nur den tödlichen Nackenbiss angebracht, der seinen Zweck schon erfüllt hätte, sondern noch weiter am Hals gerissen und gestochert, als sie schon längst nicht mehr lebte. Aus dem Körper war so viel Blut auf den Teppich geflossen, dass der Eindruck entstand, als schwimme Felicitas in diesem roten Saft. Sicher wollte dieses Ungeheuer den Kopf abreißen, als es plötzlich die Schritte des Alten gehört hatte und mit einem außergewöhnlichen Sprung durch das Dachfenster geflohen war. Felicitas blinde Augen waren weit aufgerissen, als habe sie sich sogar angesichts des Todes nichts sehnlicher gewünscht, als etwas zu sehen. Trotz meines desolaten Zustandes war ich felsenfest davon überzeugt, dass ich bei Pascal mit meiner Theorie richtig gelegen hatte. Der Mord an Felicitas unterschied sich nämlich nur insofern von den übrigen 5 Morden, weil sie eine Zeugin war. Sie wurde umgebracht, weil sie mir vielleicht noch wichtige Dinge mitteilen wollte. Plötzlich überlief mich ein eiskalter Schauer. Die Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen lautete, dass ich die ganze Zeit von jemandem beschattet worden war. Der Mörder war alles andere als ein wild gewordener, sabbernder Irrer. Er war außergewöhnlich intelligent und wollte auf keinen Fall, dass man in seine Pläne hineinpfuschte. Ich betrachtete Felicitas, sah ihr silbern glänzendes Fell, das mit Blutspritzern besudelt war, sah ihre grün schimmernden Augen, in denen ich die Sehnsucht nach dem sichtbaren Leben lesen konnte. Ich sah all dieses verfluchte Unrecht und schwor Rache. Wer auch immer das getan hatte, der sollte auch so umkommen wie Felicitas. Es war Abend geworden und ein orkanartiger Wind pfiff um das Haus. Die Fensterläden, deren Befestigungsklammern allesamt abgefallen waren, schlugen draußen unkontrolliert gegen Mauern und verursachten furchterregende Geräusche. Gustav hatte im Zimmer 4 Kerzen angezündet, deren flackernder Schein die gespenstische Stimmung auf die Spitze trieb. Als er kurz aus dem Raum verschwand und später mit dem Fernsehportable in der einen Hand und mit dem Feldbett in der anderen wieder zurückkam, wusste ich, welchen Tag wir hatten. Es war Samstag und Zeit für Gustavs geheiligten Spätfilm. Er wollte mit mir gemeinsam seine im Lauf der Jahre liebgewonnene, um nicht zu sagen zwanghaft gewordene Gewohnheit pflegen. Da ich jedoch gerade von dort zurückgekehrt war, verspürte ich wenig Lust, den Abend auf die althergebrachte Art zu verbringen. Nichtsdestotrotz tat ich ihm den Gefallen, bis er exakt in der Mitte von Rebecca, den ich schon x-mal gesehen hatte, eingepennt war. Dann kehrte ich dem Flimmerkasten den Rücken zu und schlich leise aus dem Zimmer, um endlich das zu tun, was ich immer tue, wenn ich einen klaren Kopf bekommen möchte und dringend eine Ablenkung vom Stress brauche, nämlich Rattenjagen. Für eine Expedition in die oberen Stockwerke fehlte mir ehrlich gesagt der Mumm. So entschied ich mich diesmal für den Keller, welcher ja bekanntlich das klassische Terrain für diese Biester ist. Als ich über den Flur bis zur Kellertür gelangte, musste ich frustriert feststellen, dass sie verschlossen war. Sie besaß jedoch an ihrer Oberseite 2 Glasfenster. Eine der Scheiben war zerbrochen und hatte genau in der Mitte ein Loch, durch das ich, ohne mich an den abstehenden Splittern zu verletzen, mit einem exakt berechneten Sprung hindurchhechten konnte. Kaum war ich unversehrt durch die Lücke hindurch, da bewahrheiteten sich prompt meine schlimmsten Befürchtungen. Die Holztreppe ging sogar noch viel steiler herunter, als ich es mir vorgestellt hatte. Wie gern hätte ich jetzt einen Rückzieher gemacht, doch zu spät, zu spät. Ich flog 3 oder 4 Meter tief und knallte hart auf einer der untersten Stufen auf. Ein höllischer Schmerz jagte von meinen Vorderpfoten bis zu den Schnurrbarthaaren hoch, die wie angeschlagene Stimmgabeln nachvibrierten. Zwar hatte ich den Aufprall abzufedern versucht, aber die schmale Stufe begrenzte derartige ballistische Feinheiten. Behutsam erhob ich mich, reckte und streckte den schmerzdurchdrungenen Körper, bis ganz allmählich Milderung eintrat. Dann begann ich intensiv zu horchen. Wenn meine Ohren sich nicht täuschten, feierten die Brüder dort unten Karneval oder sowas. Ein Kratzen, Schlurfen und Fiepsen drang aus allen Winkeln des Kellers, dass es mir ganz warm ums Herz wurde. Ob ich wohl das Glück haben würde, zu einer richtig fetten, selbstzufriedenen, dreist grinsenden Ratte zu begegnen? Nein, das wäre zu viel des Glücks. Da meine Augen sich inzwischen an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, nahm ich nun meine Umgebung in allen Einzelheiten wahr. Die Treppe endete in einem engen, stickigen Raum, der vollgestopft war mit dem Gerümpel medizinischer Geräte und Instrumente. Also alles wie gehabt. Ich hatte mich mittlerweile derart an die Spuren von Dr. Frankenstein gewöhnt, dass ich das Zeug erst gar nicht beachtete. Die Tür zum eigentlichen Kellerlabyrinth stand einen Spalt breit offen, und ich näherte mich diesem Spalt mit einer Behutsamkeit und vor, als sei ich beauftragt, eine Bombe zu entschärfen. Dann, nachdem ich neben dem Türpfosten Stellung bezogen hatte, riskiert hinein. Das Paradies. Und zwar im biblischen Sinne. Mindestens 4 Ratten konnte ich mit einem Blick erfassen, wobei ein besonders wohlgenährtes Exponent den Oberengel markierte und gefällige, wenn auch etwas gelangweilte Blicke auf seine Untergebenen warf. Der riesige, finstere Raum war im Gegensatz zu den anderen gerammelt voll mit Papier. Berge von Akten, Computerausdrucken, Büchern, Formularen und verschnürten Briefstößen bildeten eine imposante Grand Canyon-Landschaft, die richtige Terrassen und Täler aus Papier aufzuweisen hatte. Und darauf, darunter und dazwischen unsere Freunde. Immer emsig, immer gesellig, immer lustig, geduldig auf den Tag X ihrer Machtübernahme wartend. Trotz der rosigen Aussichten überfiel mich ein Anflug von Depression und Niedergeschlagenheit. Für einen Moment schweiften meine Gedanken ab und kehrten wieder zu Felicitas und all den anderen zurück, die so grauenvoll dahingerafft worden waren. Plötzlich wurde ich von kalter Wut übermannt. Ich durfte mich von diesen destruktiven Gedanken nicht herunterziehen lassen. Die Jagd war nun angesagt, und ich spürte, wie der uralte Instinkt von meinem ganzen Wesen Besitz ergriff. Wie ein Stahlpfeil schoss ich auf den höchsten Papierstoß hinauf und rammte meine Reißzähne in den Hals der Pascharatte. Der Knabe war so überrascht und geschockt, dass er augenblicklich auf den Papierstoß schiss, aber ich hatte ihn nur verwundet, den guten alten Nackenbiss nicht anbringen können. Jetzt zappelte er heulend zwischen meinen Zähnen, während seine Kumpane unten aufgeregt fiepsend herumrannten und nach einem Unterschlupf suchten. Auch ich musste aufpassen, denn das stinkende Biest besaß genauso scharfe Zähne wie ich. Ich ließ von ihm ab und bearbeitete ihn mit ein paar kräftigen Tatzenschwingern. Blutbesudelt wie eine abgestochene Sau torkelte er davon, versuchte kopflos Reis auszunehmen und stürzte schließlich vom Papierstoß herunter. Unten angekommen, schienen seine Kräfte wieder zurückzukehren und er beschleunigte sein Tempo. Ich tat einen riesen Satz und ließ mich von oben genau auf seinen Rücken fallen. Er riss das Maul auf und schickte einen gellenden Schrei gen Himmel. Ich biss mit aller Wucht zu. Das Genick des Paschas Knei brach abrupt ab. Ich klemmte mir das tote Ding zwischen die Hauer, warf mich rittlings auf den Boden und zerkratzte und zerfetzte den Körper mit allen Vieren. Mir war nach Weinen zumute. Die tote Ratte lag vor mir wie ein zum Kochen zubereitetes Stück Fleisch. Ihr Blut rann auf ein dickes, mit braunen Flecken übersätes Buch, das ihr als Bahre diente. Tief in Gedanken versunken, versuchte ich geistesabwesend, den handgeschriebenen Titel zu entziffern. Schmutz und Feuchtigkeit hatten jedoch den Deckel arg verunstaltet. T-A-C-H stand oben in großen Blockbuchstaben und darunter O-E-S-R-U-S-Preterius. Die Lücken zwischen den Buchstaben bestanden aus einer kunterbunten Mischung aus Mäusekacke und einer undefinierbaren schleimigen Substanz, die offensichtlich von der Decke getröpfelt war. Neugier. Natürlich, das alte widerliche Laster. Oder Leiden? Ich schätze, ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, in die Hölle marschieren, nur um mal herauszubekommen, welche Temperatur dort drinnen herrscht. Und so begann mein rätselanfälliges, krankes Hirn wieder einmal zu kombinieren, während meine Pfoten die tote Ratte automatisch zur Seite schoben. T-A-C-H? Selbstverständlich hätte mir ein Blick in das Buch genügend Hinweise auf den Titel geliefert. Doch kranke Hirne denken nicht so. Sie wollen Rätsel lösen, die ewigen Rätsel. Plötzlich ein Geistesblitz. Die Lösung! Lächerlich, warum war ich nicht gleich drauf gekommen? T-A, hinten C-H, Tagebuch. Dann ging es Schlag auf Schlag. Pro-R-I-S-R, Professor. Julius, Julius. Tagebuch von Professor Julius Preterius. Endlich hatte ich ihn, meinen geheimnisvollen Dr. Frankenstein. Der Lümmel hatte ein Tagebuch verfasst, aber zu welchem Zweck? Und weshalb lag das intime Stück zwischen all diesem Müll? Mit zitternder Pfote öffnete ich den Deckel des Buches. Die erste, stark vergilbte Seite war randvoll mit Kritzeleien, die die Menschen aus Langeweile oder vor Spannungen, zum Beispiel beim Telefonieren, einfach so hineinzeichnen. Das Besondere an diesen Kritzeleien war jedoch, dass sie allesamt mal in lustiger, mal in grotesker Pose Artgenossen von mir darstellten. Das Ganze sah wie verschrobene Entwürfe zu einem Gemälde aus, das meine Rasse darstellen sollte. Ich schlug die nächste Seite auf und die geheimen Aufzeichnungen des Professor Julius Preterius begannen. Draußen setzte strömender Regen ein. Durch eine Luke oberhalb der Wand vor mir fiel der Schein der Blitze, die eine wilde Lightshow in den Gärten veranstaltet. Doch diesmal ängstigten mich weder die Blitze noch Donnergrollen. Ich las und las und schauderte. Nacktes Entsetzen packte mich angesichts der Schuld, die dieser Mann auf sich geladen hatte. Die Schuld, das Grauen und der Wahnsinn. Oder wie der olle Nietzsche so treffend zu sagen pflegt, und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.